Christen nimmt immer vorbildlich direkt von Anfang an mit auf.
Warum bloß?
Außer das erste Mal, als wir zusammen aufgenommen haben. Herzlich willkommen zur 506. Folge des Sneakpods. Wir sind in San Francisco unterwegs und sprechen dort für euch den Film The Circle. Mit mir hier der geheimnisvolle Tai. Das ist Robert Krüger.
Hi.
Das reimt sich sogar.
Entschuldigung.
Und das Mädchen, das live sendet, das ist Chris.
Hi. Und Stefan ist der charismatische Firmenchef Bailey.
Hallo.
Der klang irgendwie anders im Film. Aber gut.
Ja. Hallo.
Okay. Nee, auch nicht.
Naja, na gut. Ja. Ja, ihr hört's, liebe Hörer, wir haben einen Gast, den Chris.
Hallihallo.
Wer bist du, was kannst du, warum bist du hier?
Weiß ich nicht. Ich bin hier reingefallen und plötzlich musste ich irgendwie über einen Film sprechen, den ich gesehen habe. Und ich bin ganz verzweifelt, weil ihr alle so langsam sprecht. Ich kenne das gar nicht. Außerdem, komischerweise habe ich das Intro nicht gehört. Das hast du wohl übersprungen. Das ist ja auch sehr seltsam. Also ich kenne das hier ganz anders. Also das funktioniert hier nicht. Also ich glaube, ich muss gehen.
Okay, also du bist sonst Hörer und wir beide haben ja schon das ein oder andere Mal zusammen gepodcastet. Du machst den Mumpitz und Glitzer Podcast.
Genau.
Da habe ich auch hier in der Sendung schon das ein oder andere Mal von erzählt, wenn ich da zu Besuch war oder eine gute Sendung war oder sonst irgendwie. Ja, und heute bist du bei uns zu Besuch. Warum, erklär mir nachher auch. Ja, und das eigentlich hatte die Claudia auch einen Sneakfilm gesehen, deswegen. Aber leider kann sie jetzt gerade nicht heute dabei sein. Aber zum Glück war der Chris im Kino und jetzt hat unser Gast die Ehre, einen höchst aktuellen Film direkt zu besprechen in seinem ersten Auftreten bei uns im Podcast. Deswegen The Circle. Worum ging's?
Also man kann sich ja vorstellen, dass eine Firma wie The Circle, also sowas ähnliches wie Facebook, Google und Apple zusammen, steht zumindest auf der Wikipedia-Seite. Also ich würde es jetzt mehr so als Apple-Facebook-Gemisch beschreiben. Ja, sehr angesagt ist und alle Leute auf ihre Portale haben möchte. Und ja, ich glaube, ich quatsche gerade ein bisschen Müll, aber das ist okay. Ja, also es geht um den Film The Circle und da geht es eigentlich um so eine Webseite wie Facebook, die aber überhaupt nicht nach Facebook aussieht. Und die Firmenzentrale, in der alle sitzen und arbeiten und leben und alles andere drum machen, die sieht ein bisschen aus wie das neue Apple-Raumschiff, also alles kreisrund und naja, so heißt ja auch The Circle. Und die haben auch Geräte mit The Circle drauf und alles ist so super und sie verändern sozusagen das ganze Leben. Und ja, es geht um die Frau May Holland, gespielt von Emma Watson, die im Endeffekt ganz glücklich ist, einen neuen Job zu bekommen, weil sie in einer ganz komischen amerikanischen Firmensituation sitzt, wie man die ja schon häufiger gesehen hat, also in einem geschlossenen Büro mit so kleinen Kästchen und man muss dann irgendwelche Hotline-Aufgaben erledigen. Und ihre beste Freundin, die Annie, die besorgt ihr ein Vorstellungsgespräch bei The Circle, der angesagtesten Firma momentan. Und ja, da ist sie auch ganz froh drüber und stellt sich dann vor und wird dann auch sofort genommen. Und ja, dann fängt sie an, sich da so reinzuarbeiten und wird immer besser und merkt dann irgendwann, dass plötzlich alle Leute so leicht auf sie zukommen und sie dann fragen von wegen, ja, du arbeitest hier, aber wir kennen dich überhaupt nicht. Warst ja jetzt irgendwie am Wochenende nur bei deinen Eltern und hast gar nicht darüber gepostet oder keine Smileys gesendet, also keine Likes bei anderen, die irgendwas gepostet haben. Mach das doch mal und setz doch mal deinen Account auf aktuell und pack mal neue Fotos rein. Und überhaupt, warum gehst du abends überhaupt nach Hause? Warum machst du nicht irgendwie mit bei irgendwelchen Social Events? Ja.
Okay.
Genau, also es ist alles auch freiwillig, das wird auch ständig betont. Es ist auch super unterhaltsam, wenn du dann irgendwie hörst, ja, warum hast du das denn nicht gemacht? Oh, das ist ja aber sehr komisch, ne? Mach das mal. Aber es ist alles freiwillig. Und ja, das ist schon,
das ist
ja,
ein bisschen
absolut.
Gruselig. Wir dürfen jetzt ein bisschen aufpassen, dass wir nicht irgendwie in den Spoiler geraten.
Mhm, möchte ich auch nicht.
Das würde mir jetzt so allein von der Vorstellung kein gutes Gefühl geben, muss ich sagen.
Ja, es gibt dir auch kein gutes Gefühl. Das versuchen die auch mit dem Film bis zum Schluss halt auch so durchzuziehen, dass du dann halt ständig immer weiter in so eine Situation kommst, wo du dich dann immer unwohler fühlst. Und ich kann ja so halb spoilern. Ich habe das Buch jetzt nicht gelesen. Hab aber im Nachhinein, als ich den Film gesehen habe, noch mal ein bisschen rumgelesen und festgestellt, dass der Schluss anders ist als im Buch. Und ich finde, dieser Film endet katastrophal. Also der hätte wirklich einen ganz tollen Schluss haben können. Und das Buch soll ja wirklich gut enden dann im Endeffekt. Jetzt also nicht positiv oder negativ, sondern es soll ein schönes, abgerundetes Ende sein. Aber das schaffen die damit nicht. Und es ist ja gruselig.
Kannst du noch ein bisschen mehr über, also die Frage zielt dahin ab, was für ein Problem entwickelt sich da jetzt noch oder darfst du das schon nicht verraten?
Naja.
Bis dahin ist es nur so ein bisschen creepige Arbeitsatmosphäre, aber es ist noch nicht so ein richtiges, ernstes Problem, wo man jetzt irgendwie den Dreiakter dran aufhängt.
Genau, also es fängt dann halt damit an, dass sie halt ständig da ermahnt wird, dass sie doch bitte mal sich dann auf dieser Seite von The Circle mehr beteiligen soll, genau. Und das macht sie dann auch irgendwann, weil sie gemerkt hat, das kommt jetzt gerade nicht so gut an und keiner kennt sie, weil sie ist ja nie online. Und dann taucht sie halt in diese komische Welt ein und versucht dann halt so viele Sachen wie möglich zu liken und lernt dann immer mehr Leute kennen und kriegt dann auch ständig irgendwie neue Produkte von The Circle vorgestellt, die sie teilweise auch schon leicht sonderbar und übertrieben findet. Ich weiß gar nicht, ob ich so weit spoilern soll. Also eine Sache kann ich erzählen, die ist relativ am Anfang. Da ist einer der Firmeninhaber, ich weiß jetzt gar nicht, also ich habe irgendwie nicht verstanden, ob das jetzt der Firmeninhaber auch ist oder Mitbegründer oder jetzt einfach nur der Chef. Zumindest einer von den Chefs stellt ein neues Produkt vor, nämlich so eine kleine Kamera, so eine runde Kugelkamera, die man einfach leicht irgendwo hinploppen kann und dann streamt die live alles ins Netz. Und
also
die stellt
mit anderen
er dann
Worten, diese Creepiness dreht einfach immer weiter auf.
Ja, also total. Und das wird teilweise richtig absurd und dieser Druck auf sie wird dann auch immer größer und dann eskaliert das eigentlich. Und sie zieht halt alle mit rein, bis auf eine Person, die das gar nicht so toll findet. Und das ist gefühlt, ich denke mal, im Buch wird es dann wahrscheinlich auch so sein, die Person, die sie dann halt zum Schluss dann halt umdreht, in Anführungszeichen. Aber ja. Man sollte sich den Film auf jeden Fall mal angeschaut haben, wenn man sich mit so Silicon Valley und Apple und Google und Facebook-Geschichten auseinandergesetzt hat. Das ist schon sehr interessant. Ich weiß jetzt nicht, ob der gut ist in dem Sinne. Also ich
hat er dir denn gefallen? Halt,
ja, ich bin immer noch so ein bisschen hin und her ich wackel immer noch immer hin und her zwischen eine Note von 6 bis 7, das ist schon
von 10.
Ja, genau. Mhm. Weil ich die Idee an und für sich gut finde, den Schluss finde ich katastrophal schlecht.
Das ist natürlich, das dämpft dann immer so ein bisschen.
Ja.
Wie sah der Film denn aus? Also war ein guter Look, cooler Look, moderner Look oder eher so zu viel Wackelkamera, betrunkener Kameramann oder?
Nee, war schon an und für sich ganz gut. Also die haben so Special-Effekt zum Beispiel, wenn du jetzt, keine Ahnung, jetzt bist du gerade in dieser Circle-Welt und chattest gerade oder du streamst gerade, dann bekommst du dann halt solche Chat-Bubbles in unterschiedlichen Sprachen, die dann aufploppen und dann siehst du dann, was die Leute dann der Person gerade antworten, die jetzt gerade live ist oder die gerade irgendwas gepostet hat. Das ist ganz schön geregelt, also dieses dass die halt dieses Muster, also diese Art und Weise, diesen Look, den The Circle hat, auch ständig immer wieder erkennt in so kleine Bubbles und so darstellen. Das fand ich ganz angenehm. Es ist ein moderner Film, aber ich glaube, so nach nach 5 Jahren oder nach 3 Jahren kann man sich den Film auch nicht mehr angucken, weil er irgendwie so ein bisschen
nicht mit der Zeit langweilig geht.
Aussieht. Ja, er sieht, glaube ich, für zweite Mal oder dritte Mal angucken, sieht er dann schon ziemlich langweilig aus.
Okay. Robert, darf ich deine Frage noch klauen?
Bitte gern.
Wie sieht denn die IT-Umgebung aus? Also Chatfenster, Hackfenster, wenn gehackt wird.
Also es wird nicht Oberfläche. Gehackt. Es wird nicht gehackt. Es sieht ganz, ganz eigenartig aus. Also die Webseite sieht halt nicht wie Facebook aus. Es ist so eine weiße Hintergrundseite mit so roter Schrift. Also ganz furchtbar mit irgendwelchen Kreisen drauf. Man erkennt da nicht wirklich viel. Darüber chatten die dann halt. Also es ist nichts, was man irgendwo schon mal gesehen hat. Man könnte ein bisschen an Facebook denken, ist es aber nicht. Und die haben auch so eine Art von Score, die sie erreichen müssen, aber das ist so eine Art von, also umso mehr Score du hast, umso niedriger halt so dein Score-Level ist, umso beliebter bist du dann halt auch. Also dieser Popularitätsranking Aspekt ist da halt drin, und umso mehr du postest, umso mehr du livestreamst, mehr Interaktionen, umso mehr Punkte kriegst du und umso höher steigst du dann auf.
Das erinnert mich krass an diesen einen Film, den wir in der Sneak hatten, Bob. Ist der nicht Nerf oder so ähnlich? Mit diesem Spiel?
Ja, gut, das war dieser Film mit den immer krasseren Aufgaben, die sich gegenseitig gestellt wurden, um dann auch alles im Social Web auszuschlachten. Genau. Ja, gut, der war halt sehr viel actionlastiger, nehme ich mal an, oder? Ja. Aber funktioniert das denn jetzt in dem visuell für einen Kinofilm, diese Interaktionen, die im Computer stattfinden, irgendwie greifbar zu machen, ohne dass wir die ganze Zeit auf Bildschirme starren müssen?
Ja, absolut. Also du siehst eigentlich nur die Person, die jetzt gerade interagiert mit den Chatfenster, und es fliegen halt diese Bubbles halt um sie herum, ne? Und dann antwortet sie da drauf, und du siehst dann halt die Antworten, die dann hin und her fliegen. Also es ist, glaube ich, ein bisschen absurd, aber das funktioniert schon ganz gut. Und das Gute oder das Interessante dabei ist, wenn du jetzt livestreamt, hast du ja zum Beispiel bei Facebook oder bei anderen Social-Plattformen ja auch, wenn dir jeder darauf zugreifen kann, dann hast du ja unterschiedliche Sprachen, und die siehst du dann halt da auch, ne? Weil sie ist halt international erreichbar, jeder guckt da mal rein und jeder antwortet dann in seiner oder ihrer Sprache. Und ja, das funktioniert ganz gut. Also das finde ich gut gelöst. Habe ich schon schlechter gesehen, aber ja, wie gesagt, das sieht, glaube ich, in 3, 4 Jahren oder 5 Jahren sieht das schon ein bisschen altbacken aus, habe ich das Gefühl.
Ist ja eigentlich auch ganz gut besetzt, gell? Ich habe hier gerade mal so durchgescrollt, so man Tom Hanks, dann hier unser Stormtrooper, dessen Namen ich nicht auszusprechen vermag, John Boyega, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. Dann natürlich Emma Watson in der Hauptrolle, und Patton Oswalt ist mir noch aufgefallen, so ein amerikanischer Comedian, den man kennen könnte.
Von King of Queens, ne? Ja.
Mag sein, dass er da auch mitspielt, weiß ich nicht, aber.
Genau, ja.
Ja. Also, mach mal eine Gesamtwertung und wrap mal ab.
Gieß mal Punkte dran, genau.
Genau, gieß mal Punkte dran von 0 bis 10.
Ja, ich würde tatsächlich 7 sagen. Also, man kann sich den Film wirklich angucken, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte. Also wenn man so Sachen wie Snowden oder so gesehen hat und das mag, dann ist das halt also so eine Übertreibung, so eine extreme Übertreibung. Also es ist das, was da gezeigt wird. Ich denke mal nicht, dass das realistisch ist. Das ist eine krasse Utopie, die da dargestellt wird. Aber es ist schon interessant zu sehen, und für einmal gucken geht's. Ja, die letzten 5 Minuten würde ich einfach rausschneiden und es einfach so ins Leere laufen lassen. Ja.
Genau. Es ist wirklich fertig, also, aber endet jetzt hier so. Abspann.
Okay. Ja, es ist wirklich sehr schade, weil man denkt, oh, jetzt kommt's. Und dann kommt der Schluss und du sitzt dann da und denkst so für sich, okay, das hätten die sich jetzt sparen können, oder die hätten wirklich irgendwie was Innovatives dann reinhauen können, oder ja, oder das, was man hat sich eigentlich erhofft, dass jetzt passiert. Weil es wird so nach hinten geteasert, aber dann passiert nichts. Nicht wirklich das, was man möchte. Naja.
Schade.
Ja. Schaut es euch an. Also man muss es nicht im Kino sehen. Bin ich der Meinung.
Aber es hilft natürlich, wenn man es jetzt schaut, weil in 5 Jahren ist es halt doof.
Vermutlich. Ja, also man kann sich das bestimmt einmal anschauen. Ja, also die Ideen dahinter sind schon lustig, übertrieben und teilweise auch so ein bisschen platt. Aber ja, kann man sich jetzt mal anschauen. Wahrscheinlich auch in ein, zwei Jahren, wenn man sich das erste Mal anguckt. Aber das wirkt dann, glaube ich, schon ein bisschen verstaubt nach einer Weile. Aber die Schauspieler sind toll. Also ich, wenn man Tom Hanks und Emma Watson mag, die ich beide sehr gerne sehe, da, also da kann man eigentlich nicht wirklich falsch, was falsch machen, wenn man sich den Film mal anschaut. So nebenbei. Aber ich würde da jetzt nicht ins Kino nochmal für gehen. Ganz im Ernst. Also so gut ist der nicht.
Okay. The Circle. 7 Punkte. Yes. Als traditioneller zweiter Punkt in einer Sneakpot-Sendung geht es um die Droge der Wahl. Was trinkt ihr denn?
Der Gast zuerst.
Ah, okay, ja, ich habe hier eine Clubmate Granatapfel. Ja, das ist meine Droge der Wahl, weil ich, glaube ich, so leicht kränklich bin momentan. Und ja.
Und deshalb Koffein brauchst.
Genau, um wach zu bleiben. Ist ja schon spät hier.
Da bietet sich doch Alkohol an, finde ich. Man krank wird.
Ich glaube, das wäre nicht so gut momentan. Vor allem haben wir hier nur Wodka pur. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen hart.
Das hatte ich ja letzte Woche.
Stimmt.
Freiwillig. Ja, ich habe einen Rotwein am Start. 2015er La Cuvée Mythique. Kann man sehr gut trinken. Sehr fruchtig, sehr, sehr aromenreich, tief dunkelrot. Und so Cassis, Brombeere, so richtig. Also es ist ein sehr mundfüllendes Ding. Kostet ungefähr einen Zehner die Pulle. Kann man machen. Kann ich empfehlen.
Hm. Ich trinke einen Silvaner Frankenwein aus dem Würzburger Bürgerspital, die mir meine Eltern neulich mitgebracht haben. Von 2016. Mhm. Sehr leckeres Weinchen. Habe ich irgendwie am Freitag aufgemacht. Gestern schon mal während des Kochens verwendet. Also für Schütte in den Koch und nicht Schütte ins Essen. Ah, nein, einen Schluck habe ich auch ins Essen geschüttet. Und heute trinke ich die Reste. Nachher werde ich dann noch den Rotwein, den ich gestern auch schon aufgemacht habe, zum Kochen. Davon ging mir ins Essen, weniger in den Koch. Einen Dautermann Spätburgunder trinken.
Schmeckt bestimmt alles super mit der Cola als Mischgetränk versehen.
Der Spätburgunder wird übrigens von Böhringer Ingelheim hergestellt. Das spricht doch schon dafür.
Das kann ist doch ein Pharmakonzern, oder nicht?
Ja, genau. Da kann man auch direkt, die machen zum Beispiel Tomapyrin.
Ah, ja,
du sollst jetzt keine Werbung für die machen. Aber
sie machen
warum
gar nicht,
stellen die Wein her?
Verkauft. So, jetzt wird es aber zu detailreich. Was?
Du sollst keine Werbung für diese Firma machen. Du sollst mir sagen, warum die Wein machen, wenn die doch eigentlich ein Pharmakonzern sind.
Das musst du jetzt, mache ich für die nächste Firma Werbung. Die BASF hat doch auch so einen Weinkeller. Die haben einfach zu viel Geld und müssen das irgendwie in ein verlustreiches Geschäft einbringen, was irgendwie Prestige hat. Und wenn du den eigenen Wein hast, stell dir mal vor, es gäbe einen Sneakpot-Wein oder einen Cocktail-Podcast-Whisky. Ich habe jetzt extra nicht Gin gesagt. Das wäre doch total super, oder?
Das wäre schon gut, aber wir haben keine überflüssigen Millionen, also insofern.
Ja, die ganzen Millionen, die wir kriegen, die stecken wir ja nur in Hardware. Oder in Schnaps.
Ja, schon eher. Gut. Also, Droge der Wahl. Wein und Mate heute.
Ja. Yeah.
Mal so zusammenfassen.
Ja.
Nicht gemischt.
Noch ein Zettel.
Ich habe vorgestern mal wieder mein beliebtes Amazon Prime Sneak gespielt. Und die 12, die mir ein Freund zugerufen hat, ist auf die Stunde der Patrioten von 1992 gefallen. Ein Film.
Ist
mit,
ja nicht auch Tom Cruise oder sowas?
Harrison Ford.
Stunde der Patrioten. Irgendwas klingelt, aber ich kann nicht so
genau. Das ist nach dem Buch von Tom Clancy.
Ja, ich wollte gerade sagen, wenn Harrison Ford irgendwie den Präsidenten spielt oder den Präsidenten beschützen muss, dann ist immer Tom Clancy dabei.
Nee, der Präsident taucht gar nicht auf. Es geht darum, Harrison Ford spielt Jack Ryan. Das ist ja diese Figur, die bei Tom Clancy sich über alle Bücher zieht. Also das ist im ersten Jagd auf Rot Oktober der ins Boot springt. Hier ist er jetzt einer, der einen Anschlag verhindert und später wird er dann halt der Präsident. Und in den ganz aktuellen Büchern, meine ich, ist er weiter Präsident und sein Sohn ist irgendwie der Geheimagent. Und dann geht es mehr um den Sohn als um den Vater, habe ich irgendwo gelesen. Jedenfalls ist es hier so, dass er mit seiner Frau und seiner Tochter in London als Tourist unterwegs ist und dabei in einen Anschlag der IAA gerät, also 1992, da war es ja noch relativ aktuell, auf ein Mitglied der, ja, irgendwie der Krone im weitesten Sinne, irgendwie den Nordirland-Minister. Und er rettet den Lord und tötet dabei einen von den Angreifern oder mehrere und schießt einen an und der kommt ins Gefängnis und schwört dann Rache und dann verfolgen wir im weiteren Film, wie der entsprechende Verbrecher flieht und versucht, Rache zu üben und ja, was man da so alles, also wie sich auch die CIA und so weiter dann hochtechnisiert. Sie glauben gar nicht, wie lange es dauert, diesen Satelliten umzuprogrammieren, dass der in eine andere Richtung fliegen kann. Ja, machen sie es trotzdem. Das ist sehr viel Arbeit.
Wie viel von dem Sprit, von dem er nichts mehr hat, das verbrauchen würde.
Ja, genau, so, das ist doch alles Quatsch. Naja, es ist ein spannender Thriller, der aber für mich heute jetzt nicht mehr so funktioniert. Also zum einen ist das Verhältnis zwischen ihm und seiner Frau und generell zu Frauen, also total, ja, da ist total die Stufe drin, was sich echt sehr unangenehm anfühlt. Also sie himmelt ihn als den Marinesoldaten an und kümmert sich, also ist so zu Hause das Heimchen am Herd und kümmert sich und sagt so, ja, tu alles, was du musst, um ihn zu töten. Und also so dieses ganz, ganz fürchterlich und auch die Art, wie CIA arbeitet, wie Geheimdienste arbeiten, so er springt in sein Auto, damit er dort das Autotelefon benutzen kann und von dort eben telefonieren kann, direkt nach irgendwas Schlimmen und fährt halt rum und hat dieses Telefon mit Kabel, was in sein Auto fest eingebunden ist, aber das ist halt so ein bisschen lustig. Aber auch sonst, es ist so ganz unangenehm, überspitzt und ja, so eine menschenverachtende Art, wie die CIA auch da schon umgeht und dargestellt wird. Also hat sich nicht gut angefühlt, auch wenn er zum Ende hin richtig spannend wurde. Ich merke das dann immer, ich habe den Film am Rechner geschaut, weil ich es irgendwie nicht vernünftig schnell gestreamt bekommen habe auf dem Fernseher. Wenn ich dann immer das Fenster so zur Seite schiebe und mal schnell im Facebook gucke, dass ich nicht gerade diese ganz spannende Situation sehen muss, das, was du auch von mir in der Sneak kennst, Bob, wenn es so ganz fürchterlich wird, dann gucke ich ja auch immer mal spontan weg.
Oh mein Gott, das kannst du nicht machen.
Doch, das mache ich. Warum? Oh. Das ist doch mein Erleben.
Oh Gott, ist schlimm.
Das ist doch mein Erleben.
ja.
Von daher, also es war schon echt spannend.
Ich muss auch immer den Kopf schütteln.
Aber ja, war sonst nicht sehr überzeugend.
Also bei diesem Film auch schon beim Titel stelle ich mir eigentlich immer vor, wenn man sowas gucken möchte, dann muss man sich so einen alten Röhrenfernseher hinstellen mit VHS-Kassette, die du dann reinpackst, die ist dann richtig schön so abgegriffen und so. Und dann steckst du das rein, dann ist die auch schon, keine Ahnung, 300 Mal geguckt worden, dann ist das Bild nicht mehr so gut. Ich glaube, das kommt dann gut, aber ich glaube, als Stream.
Das Haus und so von denen sah auch genauso aus wie, also diese Einstellungen wirkten schon so Falschfarben. Aber das sollte wahrscheinlich irgendwie so diese Altmodischkeit von dem Haus, Altmodischkeit, schönes Wort, von dem Haus darstellen. Und so dieser abgeblätterte Briefkasten, wo dann The Rhines drauf stand. Oh ja, auch so vom Schnitt. Er war unglaublich langsam im Schnitt. Es war so dieses klassische Establishing Shot, Annäherung, Aufbau. Die laufen immer durch irgendwelche Szenen, was man heute einfach überhaupt nicht mehr so gewohnt ist im diesen Schnittrhythmus. Also einfach ein alter Film, der nicht gut gealtert ist. Ich weiß nicht, vor ein paar Jahren habe ich ja mit dem Martin noch mal M, eine Stadt sucht ihren Mörder, geschaut. Ist Schwarz-Weiß-Film von 1940, 48, irgend sowas. Der aber richtig gut gealtert ist, der halt immer noch spannend ist und immer noch gut funktioniert, immer noch einen guten Rhythmus hat. Aber jetzt hier Stunde der Patrioten, das ist halt, der funktionierte zu der Zeit richtig gut. Da kommen dann auch so weißt du, so Luftaufnahmen vom Satelliten, wie sie die SIS oder Soldaten beobachten, wie sie da irgend so ein Camp in der Wüste räumen und so. Auch da sieht modern aus, macht Angst, weil, oh Gott, man kann vom Satelliten ja aus alles sehen und mit Wärmebildkamera und so weiter. Auf die Entfernung mit Sonne.
Ja, no egal. Shit, Sherlock.
Ha?
No shit, Sherlock.
Ja, also.
Ja, heute gehst du ja halt auf maps.google.de, dann siehst du dich live.
Genau.
Von oben.
Ja. Ja. Ich habe mich
schon. Es hören keine Rentner zu, die gerade jetzt beängstigt irgendwie bei sich aus dem Fenster
gucken. Der Innenminister schickt doch Polizei mit Google Street View auf Streifen.
Ah, stimmt.
Ja, ich hab mich neulich erst wieder nackt auf der Dachterrasse liegen sehen.
Ah, okay, ja. Ich habe letztens mal längs gescrolltet und du wohnst, das habe ich auch bemerkt und dachte mir so, ist ja schön, gutes Wetter dafür, passt schon. Aber eine Stunde 57, das ist schon ziemlich lang, wenn du jetzt auch meinst, dass die Einstellungen sehr langatmig sind und die Geschichte dann auch
langgezogen ist. Vor allen Dingen irgendwie, als ich gedacht habe, so, okay, jetzt fängt der Showdown an, dann gucke ich halt und es ist irgendwie noch eine Stunde 10. So, vielleicht doch noch nicht der Showdown, aber eigentlich wäre auch Zeit für einen Showdown gewesen, aber sie machen dann halt noch alles Mögliche zwischendurch. Und ja, also schade, vielleicht hätte ich ihn damals 1992 schauen sollen, da war ich 15, da war ich begeistert gewesen von dem Film, da hätte ich den richtig cool gefunden.
Tja, stimmt.
Ja,
hast du verpasst.
Jetzt finde ich ihn einfach nicht mehr cool. Ja, der Chris hat noch was geschaut, angefangen zu schauen.
Oh mein Gott, ja.
Gerade hat sich unser Google Doc geändert, alles zurück. Der Chris hat nichts geschaut, also der Chris hat auch was geschaut. Aber der Robert hat vorher noch was geguckt. Tut mir leid, Chris.
Du kannst jetzt mal kurz wieder. Ich wollte gerade die Überleitung selber machen, aber du hast sie mir einfach wegmoderiert.
Möchtest du die Überleitung machen? Und der Robert hat noch was geschaut. Und was, das sagt er euch jetzt, liebe Kinder?
Yay! Hilfe, ich möchte hier raus. Ich habe in der Vorbesprechung gesagt, dass ich nicht mehr weiß, was ich geguckt habe. Ich habe eben in der Zwischenzeit meiner Freundin einfach eine Nachricht ins andere Zimmer rübergeschickt, ob sie noch weiß, was wir geschaut haben. Und dann hat sie zuerst gesagt, Hectors Reise. Habe ich gesagt, nein, das habe ich letzte Woche schon besprochen, das meine ich nicht. Aber wenn ich irgendwas anderes geguckt. Und dann ist es ihr eingefallen und dann hat sie es geschrieben. Und es ist The Amazing Spider-Man gewesen.
Der neue?
Diese Reboot, der erste von den beiden. Der ist trotzdem 20 Jahre jünger als Stefans Stunde der Patrioten. Der ist von 2012.
Ich gieße Wein
nach. Ja, ich wollte gerade fragen, ob der Stefan jetzt gerade pinkelt, aber okay, gut. Spider-Man.
Spider-Man, Amazing Spider-Man mit Andrew Garfield als Peter Parker.
Garfield!
Genau.
Entschuldigung.
Eigentlich, und das war so meine erste Reaktion, als der anfing, ich erinnerte mich an die Trailer mit diesem unsäglichen First-Person-Gehüpfe. Die ich damals in der Sneak so nervig fand. Und dann erinnerte ich mich daran, dass ich Andrew Garfield in so manch anderen Filmen gesehen habe und eigentlich nie so richtig mochte. Ohne dass ich das jetzt begründen könnte. Aber dann ist natürlich die bezaubernde Emma Stone da drin. Mm-hmm. Das
ich schreibe es direkt an. Warte, wie hieß der Film?
Jetzt hast du schon zwei Emma Stone-Empfehlungen, was du gucken sollst.
Das andere war doch Emma Watson, oder?
Ach, egal. Emma Dings, passt schon. Gott.
Geht's dir zu schnell?
Jedenfalls. Bitte?
Dem Chris geht's zu schnell. Der hat
nein, alles
auf vierfach
gut,
und gut, geht jetzt in Originaltempo geht's ihm zu schnell.
Ja,
nein. Furchtbar. Passt schon.
Jedenfalls.
Ich glaube, ich komme mit.
Worum geht's? Also, Spider-Man, wie immer, wird von der Spinne gebissen und so weiter und ist dann verseucht und kann eben seine Fähigkeiten so nach und nach entdecken. Und wir haben dann auch einen Wissenschaftler, der daran forscht, wie man vielleicht dafür sorgen kann, Leute, die Gliedmaßen verloren haben, dass denen die Gliedmaßen nachwachsen, weshalb er irgendwie mit DNA und irgendwelchen komischen Sequenzern und bla und also Mumbo Jumbo, was hier da erzählt wird, dafür mit Echsen DNA und sowas rum experimentiert, weil ja so Echsen können ja der Schwanz nachwachsen, wenn er ihnen abfällt. Und das will er irgendwie übertragen können, weil er selbst eben auch durch einen Unfall, glaube ich, hat er keinen Unterarm mehr auf der einen Seite. Das heißt, er hatte ein sehr persönliches Interesse, dass diese Forschung irgendwie zum Erfolg wird und irgendwie wird das dann auf drastische Art und Weise beschleunigt und geht natürlich nicht so richtig gut. Und dann haben wir dann einen mutierten Echsenmann, der irgendwie so ein bisschen an den unglaublichen Hulk erinnert, weil er sich immer so sehr, sehr mächtig in eine Riesenechse verwandelt und am Schluss wieder in einen Mensch zurück. Und man weiß nicht so genau, was das auslöst. Beim Hulk ist es Wut, hier ist es mehr so, wenn er es will oder so, keine Ahnung. Das wird nicht so genau erklärt. Und Spidey muss halt parallel dazu irgendwie mit seinen Kräften zum einen erstmal warm werden und dann eben auch gleich die Echse bekämpfen und parallel noch das Mädchen für sich gewinnen.
Ach, hey, das Mädchen die mit ihm, noch.
Die mit ihm in die Schule geht, weil er ist noch im College, würde ich sagen, ist das?
Oder wie alt ist man im College? Weil der sieht da schon sehr alt aus, finde ich. Also.
Ja, vielleicht ist das auch die nächste, na doch, nee, College ist das schon eigentlich. Ich habe keine Ahnung, also es kommt so halbwegs okay rüber, dass es noch glaubwürdig ist. Also er wirkt in dem Film nicht so alt, finde ich. Zumindest nicht in der deutschen Synchro. Vielleicht ist das anders, wenn man seine Originalstimme hat, kann ich nicht beurteilen. Was ich interessant fand, ist, dass der Film sich unglaublich viel Zeit lässt, bevor Spider-Man das erste Mal Spider-Man ist. Also diese Origin-Geschichte wird hier sehr... Die nimmt sich Zeit und das ist auch nicht langweilig. Ich fand das eher ganz angenehm. Also dieses Durchhetzen von, ja, wird gebissen, okay, jetzt Kräfte, zack, Anzug an und los geht's und danach nur noch Zerstörung der gesamten Innenstadt, ist hier nicht so schnell. Der Film nimmt sich natürlich die Zeit mit seinen 2 Stunden 16, das Ganze ein bisschen auszuwalzen, aber ich fand es eigentlich recht angenehm, dass er sich so lange Zeit nimmt. Das geht dann auch hin bis dazu der Tatsache, dass der Vater von seiner Angebeteten der Polizeichef ist, der natürlich dann erstmal das nicht cool findet, dass da jetzt so ein komischer maskierter Hüpfer durch seine Stadt hüpft und dass die Leute den auch noch alle schick finden und den dann zur Fahndung ausschreibt und parallel dazu hast du dann halt so Szenen, wo die dann zusammen am Esstisch sitzen und er als der neue Freund der Tochter des Polizeichefs eben da der Familie vorgestellt wird. Und dann ist es zu einem Streitgespräch über das Thema Spider-Man und was der vielleicht vorhat, kommt. Und da auf beiden Seiten recht emotional diskutiert wird, obwohl natürlich beide nicht wissen. Also, naja, eine Seite weiß es, aber die andere weiß halt nicht, mit wem sie da eigentlich spricht. Und dafür nimmt der Film sich viel Zeit für diese Vorbereitung. Und dann am Ende, wenn wir dann dieses Echsenmonster haben, ab da fand ich es dann so, da kommen dann auch diese First-Person-Ding-Szenen, die allerdings wirklich tatsächlich, haben sie da, glaube ich, die 2 oder 3 Money-Shots, die sie da hatten, für den Trailer auch verwurstet. Und mehr als das bisschen, was man im Trailer sieht, ist es eigentlich auch nicht. Also es ist dann gar nicht so dramatisch gewesen. Wenn man den Trailer gesehen hat, hatte ich das Gefühl, da sieht bestimmt der halbe Film so aus und das hätte ich nicht sehen wollen. So schlimm war es dann nicht. Aber ab da, der hintere Teil ist so ein bisschen belanglos. Da wird dann halt rumgehüpft und rumgeklettert und gemacht und getan und am Schluss verfolgt man sich irgendwie irgendwo hin und gibt einen großen Endkampf. Also da spoilere ich ja jetzt auch nichts, das kann sich ja jeder denken, wie das dann ausgeht.
Spider-Man zu spoilern ist halt echt schwer.
Ist halt echt schwer, ja.
Obwohl, wenn ich jetzt, keine Ahnung, 13 wäre oder 14 vielleicht, den Sneak-Podcast für mich entdeckt habe und gerade anfange, mich für Film zu interessieren.
Dann hast du die Zeichentrickserie schon zigmal gesehen.
Ja. In unserer Jugend.
Das ist ja immer wieder die gleiche Geschichte, die nur leicht abgewandelt.
Die gibt's ja jetzt nicht mehr so,
oder? Ja, doch bei YouTube bestimmt. Also. Oder es gibt auch diese
Die Jugend von heute, die guckt doch hier Gronkh. Nee, wie heißt der Typ? Honk? Nee. Wie heißt der?
Bestimmt so. Im Zweifel heißt er LeFloid.
LeFloid, genau, so heißt er. Chris, du kennst sie doch alle.
Ja, kenne ich. Ja, persönlich. Also die kommen immer bei mir vorbei, wenn sie in der Nähe sind. Kennst du doch, weißt du doch. Weißt du, meine, wie nennen die das immer? Broodies oder Broodies oder was auch immer. Naja, ist ja auch egal. Ich habe den Film auch mal gesehen.
So heißt der, genau. Sag das doch.
Ich habe den Film auch vor einer längeren Zeit gesehen und was ich halt ganz angenehm dabei fand, der ist so schön dunkel. Also klar, mittlerweile sind irgendwie alle Superheldenfilme dunkel, nachdem irgendwie das mit dem Batman so gut lief an der Kasse. Ist der Spider-Man im Vergleich zu dem Tobey Maguire-Ableger ja doch ein bisschen finsterer und der fährt Skateboard und ist halt ein böser Außenseiter-Typi und das fand ich ganz angenehm irgendwie. Deswegen wurde es irgendwie auch nicht langweilig.
Ja, das gebe ich dir durchaus. Ich fand ihn jetzt nicht so dunkel, also das sind die Batman-Filme schon durchaus noch viel
darker.
Aber
ich fand im Vergleich, also zu den Tobey Maguire Spider-Man, der wirkte halt so wirklich Lollipop.
Ja.
Ne?
Das genau. Ist
schon was anderes.
Das stimmt, ja. Ja, auch dieses ein bisschen gebrochene Verhältnis, was er da zu seinen Erziehungsberechtigten, das sind ja nicht seine Eltern, das ist es, Onkel und Tante, ne?
Onkel irgendwie und Tante, genau.
Ja, ja das, was er da hat und dass das alles eben auch nicht so glatt läuft und er da auch ein bisschen eine Person ist, die einfach auch ein bisschen durch den Wind ist, das kommt schon ganz gut rüber.
Und ja, und das ist komplett anders. Also als bei den ganzen anderen Filmen und auch bei der Serie, also bei den ganzen Zeichentrickserien, da waren ja immer, oder meistens die Tante, die dann ja übrig geblieben ist, das war ja immer so eine nette kleine Omi, die ihn immer unterstützt hat. Und diesmal hast du dann auch ein bisschen mehr mitbekommen, fand ich, im Vergleich zu den anderen Filmen. Das war mal interessant. Aber es ist jetzt, also man kann sich das, glaube ich, mal angucken. Aber das, ich glaube auch dadurch, dass das irgendwie so 2012 so einen riesen 3D-Hype gab, sind auch diese 3D-Shoots dann entstanden. Also diese Spring-Shoots, diese First-Person-Shoots, die du ja schon angesprochen hast. Also sonst kann ich mir das auch gar nicht vorstellen, warum man den da eingebaut hat.
So. Die wirken halt auch irgendwie deplatziert aus heutiger Sicht. Also die tauchen dann plötzlich auf und dann denkst du so, huch, jetzt sind wir in First Person drin. Und dann kommt es halt so für eine Szene und später kommt es nochmal für eine zweite. Und dann findet es aber auch nicht mehr wieder statt. Und es gibt auch keine Erklärung, warum das jetzt so war. Einfach nur so, guck mal, was wir auch noch zeigen können. So hier, was unsere Engine noch hergibt. Ist so ein bisschen albern. Was er aber hat, ist tatsächlich einen schönen Humor. Also der am Anfang geht ihm halt auch relativ viel schief mit seinen Kräften und er versucht sich dann halt so ein paar Mal und dann überdreht das auch so ein bisschen, wenn er dann irgendwie anfängt, irgendwelche Autodiebe oder solche Leute zur Strecke zu bringen und überdreht halt so ein bisschen die Benutzung seiner Fähigkeiten zur Belustigung sich von sich selbst, aber eben auch uns als Publikum. Hat es einen ganz netten Witz. Es ist jetzt nicht Deadpool lustig, aber es hat was für sich und man muss da durchaus ein paar Mal auch schmunzeln. Ja, also danach würde ich jetzt sagen, den Zweier, den habe ich ja auch nicht gesehen bisher, würde ich noch mal gucken, also kann ich, also
bis jetzt
bin ich nicht komplett abgeneigt. Der lief irgendwo im Fernsehen, frag mich bitte nicht nach den Details, wahrscheinlich irgendein.
Warte, Fernsehen, das ist doch das mit Werbung und so ein Scheiß.
Ja, manchmal liege ich auf dem Sofa und klicke auf meinem Computer rum und meine Freundin schaltet die Sender durch und dann bleibt sie irgendwo hängen und hat irgendwas und dann gucke ich vielleicht mal doch mit. Aber mittlerweile ist ja ganz praktisch, das Kind weckt uns holt meine Freundin so oft weg, dass wir dann immer timeshiften müssen und dann immer genug Puffer haben, um die Werbung wegzuspulen. Und
das ist ja praktisch.
Erträglich, ja.
Ja.
Also ein Kind ist doch praktisch.
Ja, wenn es nur dafür ist, dass es Pufferzeit aufbaut, ja.
Ja, wir wollen jetzt auch ein Kind, weil wir wollen jetzt auch so mit diesem Fernsehen das verzögern. Das ist schon ein ganz guter Plan.
Was? Ja. Ja. Wenn es gut läuft, baut es ja keine Pufferzeit auf. Das ist ja eigentlich auch immer ein Zeichen davon, dass es gerade schlecht schläft. Aber
ja, dann hast du aber Werbung. Also ich weiß jetzt nicht, ob das so gut ist.
Genau. Kannst du dir aussuchen, was du möchtest.
Ich möchte ein Kind, damit ich keine Werbung gucken muss.
Okay. Da könnte man das auch streamen. Das wäre doch mal auch was.
Apropos Stream, ich habe nämlich geguckt, es gibt auf Netflix, falls es jemand dort sehen möchte.
Sehr gut. Ja. Im Chat wurde gesagt, das sei Müll. Also bitte.
Netflix?
Nein. Der Amazing Spider-Man.
Ja, ich wurde auch korrigiert, dass M von 1931 und nicht von 1948 ist. Ja.
Tja, gut.
Naja, geht so. Aber da wir jetzt schon bei Netflix sind, dann kann ich ja so ein bisschen ranten. Ich habe eine neue Serie gesehen.
Ich habe mich so kaputt gelacht gestern, als ich deinen Tweet gelesen habe. Ich war nämlich, oder vorgestern, als ich auf der Suche war nach einem Film für die heutige Sendung, der dann irgendwie durch Zufall bei Amazon gelandet, war ich auch als erstes bei Netflix unterwegs und habe irgendwie so ein Screenshot gesehen von Autos, die mit Penissen bemalt worden sind. Und du hast sie angetan.
Ja, aber zu meiner Verteidigung, ich habe die Penisse nicht zuerst gesehen. Also
ja, wie kann man die denn übersehen? Die waren 4 Meter groß.
Ich habe das tatsächlich irgendwie eine Woche oder vor 2 Wochen gepusht bekommen auf mein Handy. Das macht ja Netflix manchmal mit so Empfehlungen. Und da habe ich halt ein Foto gesehen von einem Jungen, also von einer Hand, von einer männlichen Hand, die eine Spraydose hat. Und da ich ja so Street Art und so ganz interessant fand, dachte ich mir so, ey, cool, ist ja super. Und dann habe ich nochmal eine Push-Nachricht gekriegt, als es dann online war, und dachte mir, hey, das ist doch super, kann ich mir doch mal gleich angucken. Und dann habe ich den Fehler gemacht und habe tatsächlich reingeschaut. Also, okay. Das ist so absurd doof. Also, das ist so unglaublich. Wenn irgendjemand das gucken möchte, macht es nicht. Also,
wie heißt
so
eine Serie in Wirklichkeit?
American Vandal. Also, der amerikanische Vandale, wie auch immer man das jetzt aussprechen möchte. Aha. Und das ist eine Mockumentary, also eine Dokumentation, die aber gefaked ist. Also aller, wie hieß das Serial-Ding auf Netflix, wo die dann auch irgendwie so einen Kriminellen da.
Making a Murder.
Genau. Sowas in der Art, nur in gefaked und in ganz schlecht und in noch schlechter und mit ganz furchtbaren Schauspielern und mit einer absurden Storyline, die immer absurder wird. Und also es geht tatsächlich darum, dass ein Junge oder irgendjemand die Autos von den Lehrern mit Penissen voll gesprayt hat. Und
das muss dann, ich ja sagen, ist schon fast eine lustige Idee.
Ja, fast. Wenn man sie, also vielleicht wenn man angetrunken ist oder was weiß ich für Drogen genommen hat, dann ist es bestimmt sehr, sehr lustig, weil es so absolut
deswegen, doof ist. Deswegen, lieber Chris, Droge der Wahl im Sneakpot und nicht Mate das Wort der Wahl.
Ja, wahrscheinlich. Also
du wärst jetzt, vielleicht, würdest jetzt entspannt und fröhlich über diesen, egal, mach weiter.
Nee, das hat mir wirklich, also ich weiß auch nicht, warum ich es geguckt habe. Das Blöde ist ja, es spielt ja dann immer weiter und man macht dann nebenbei irgendetwas und dann fällt mir dann ein, okay, was ist denn da eigentlich da vorne, was da gerade läuft? Ich sollte das eigentlich mal ausmachen. Mache ich dann aber nicht. Ich gucke dann noch ein bisschen weiter. Ich glaube, ich habe 3 Episoden geschaut oder 4 von, ich glaube, 8, ja. Das ist schon zu viel. Passiert. Ja, es ist furchtbar. Also ich war mit anderen Dingen auch nebenbei beschäftigt deswegen. Und die Fernbedienung, ich gucke ja dann über die Xbox oder so, der Controller, der war ein bisschen weit weg und dann kam die Katze kuscheln und also solche Geschichten. Egal. Ah,
da ist man ans Bett gefesselt, wenn die Katze auf einem.
Ja, genau. Und es ja, ist dann okay. So niedlich und dann möchte man ein Foto machen, aber sich nicht bewegen. Naja, egal. Also es geht tatsächlich halt um irgendeinen, also da den Hauptdarsteller, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, das ist auch überhaupt nicht wichtig, denn er ist angeblich so der böse Bube in der Schule und es wird dann halt verdächtigt, diese Penisse da aufgesprayt zu haben, wird dann auch sofort von allen als Schuldigen klassifiziert und rausgeschmissen von der Schule und alle sind böse und sauer und auf ihn und außer seine beste Freundin, nicht seine Freundin, die meint, nee, es kann gar nicht sein, denn er war ja bei mir in der Zwischenzeit und seine Kumpels, die meinen auch, er war bei uns zur gleichen Zeit und das kann aber gar nicht sein. Also ist total blödsinnig. Ich habe dann irgendwann mal gegoogelt und dachte mir so, ey, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Und dann gibt's da auch so YouTube-Videos, weil die Clique von dem macht irgendwelche Scherze, die sie dann halt online packen, so à la Jackass-mäßig, gehen da hin auf den Kinderspielplatz und wenn die Väter gerade irgendwie die Kinder hochheben, um sie auf die Rutsche zu hieven, dann ziehen sie die Unterhose runter, die Hose runter und alle finden das super lustig und naja, es ist total schlecht. Es ist ganz schlechter Humor, guckt euch das nicht an, es ist totaler Blödsinn und ich möchte meine Zeit wieder zurückhaben, Netflix, bitte. Also
Ja, okay, du hast die erste Folge geschaut, okay, aber danach bist du selber schuld, würde ich mal sagen.
Wenn die Fernbedienung so weit weg
die
ist.
Katze.
Also,
ja, du hast mit der Katze geflasht, ich finde das gilt. Ja.
Wir können ja auch noch sagen, Netflix und Microsoft haben Schuld, weil sie in der neuen Xbox S irgendwie die Kinect nicht mehr richtig haben, sodass sie nicht mehr auf die Sprachsteuerung richtig reagiert und dann hätte ich den zumindest mal ausschalten können, aber nein, das ist großes Elend.
Okay, also American Vandals nicht schauen. für euch getestet vom Sneakpot und von Mumpitz und Glitzer.
Genau, ein Punkt.
Ein Punkt. Geschafft. So, damit sind wir mit den...
Das ist noch schlimmer. Du wolltest noch über Politik reden, oder?
Ich will nur ganz kurz über Politik reden. Okay. Bitte mach keinen Fass auf. Aber der Robert hat gezockt. Nein, der Robert hat was ins Dokument geschrieben. Er hat nur ein bisschen weiter gezockt. Wir müssen unbedingt mal wieder über Thimbleweed Park reden.
Ich habe ziemlich weit weiter gezockt, würde ich sagen. Ich bin kurz vorm Ende.
Und wir sind dann doch so ehrlich, Robert, ist es viel leichter, über Computerspiele zu reden, wenn wir zu zweit in der Sendung sind. Mit dem Chris zum Beispiel als mit der Claudia, weil die möchte gar nicht so viel über Computerspiele reden. Deswegen Thimbleweed Park heute. Wie weit bist denn? Durch?
Ich bin quasi am Ende. Also das erklärte Ziel aller möglichen Protagonisten in diesem Spiel ist ja ständig, dass sie in diese Fabrik wollen. Weshalb ich davon ausgehe, dass ich jetzt kurz vorm Ende stehe, denn ich bin mittlerweile in der Fabrik drin.
Hurra.
Und habe dort auch schon gewisse Dinge getan, habe mich an Sachen, die mich nicht durchlassen wollten, vorbeigeschlichen und so weiter und so weiter. Also es kann jetzt nicht mehr so viel sein. Ich weiß es ja noch nicht, weil ich ja noch nicht durch bin. Aber das Gefühl kommt so langsam auf einen Höhepunkt hin und das muss jetzt kurz vorm Ende, vor dem großen Reveal, was da jetzt alles dahinter steckt, sein. Da bin ich jetzt gerade. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, beziehungsweise erstmal die Frage an dich, Chris, hast du es durch? Mhm. Du spielst ja auch, ne?
Ja, ich habe es gespielt, aber in einer leichten Version und dann irgendwann, ja, ich denke so in der Mitte bin ich dann hängen geblieben bei einer schweren Version und dann, ja, dann kam ein anderes Spiel dazwischen und dann habe ich es auch nicht mehr weitergezockt.
Okay. Wir wissen das nämlich, dass der Christus spielt, weil er nämlich über was ich sehe, wenn ich Podcasts höre, WizWhip, uns da mal an den Sneakpot angetwittert hat, wie er nämlich Sneakpot gehört hat und gleichzeitig Thimbleweed Park gespielt hat.
Ja, da haben wir damals, glaube ich, sogar drüber geredet, weil ich nicht verstehen konnte, wie das geht.
Ja, genau. Ich glaube, er war sogar auf der Arbeit. Das ist das, was uns am meisten gewundert hat.
Nee, da war ich nicht. Okay. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt live sagen soll, aber ich mache manchmal Homeoffice und kann ich alles machen.
Ich wollte dir jetzt nur was Fieses unterstellen.
Ja. Nee, das ist tatsächlich der Fall gewesen, dass ich dann halt neben der Arbeit auch noch ein bisschen gezockt habe und das, ja.
Boah, das müsste mir das mal passieren. Das
funktioniert ganz gut. Das ist ja das passiert. Ja, das kann manchmal sein. Ja. Würdest du das nochmal spielen? Also du bist ja schon recht weit und vor allem in dieser schweren Variante. Würdest du das dann halt nochmal in leicht spielen wollen?
Nee, also leicht hat mich überhaupt nicht gereizt, weil ich vermute, dass ich es nicht, also dass ich es wahrscheinlich nochmal spielen werde, aber erst in ein paar Jahren und dass ich jetzt nicht sozusagen wollte, es auf leicht zu spielen, um mir dann schon die ganze Geschichte zu verraten und dann aber nochmal schwer spielen zu wollen, wegen aller Rätsel, deshalb habe ich gleich auf schwer angefangen, also ich nehme dann lieber vielleicht irgendwo mal für einen kleinen Augenblick ein Lösungsheft zur Hand. Das habe ich jetzt zweimal tun müssen. Ich werde es nicht jetzt so zeitnah jetzt nicht nochmal spielen. Also was ich jetzt eigentlich ursprünglich erzählen wollte, weshalb wir das Thema nochmal auf die Liste genommen haben, ist, dass es jetzt für andere Plattformen erscheint. Also es gibt jetzt drei Release-Termine. Der eine ist der 19. September, also der Tag, an dem diese Sendung hier erscheint. Und zwar dann für iPhone und iPad. Kann man es dann also endlich unterwegs spielen, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit einen Laptop mit sich rumschleppt. Nintendo Switch kommt zwei Tage später, am 21. September und Anfang Oktober, am 3. Oktober, da haben wir sowieso alle frei, da könnt ihr dann loslegen, geht's dann auf Android los. Auch auf der PS4 ist es mittlerweile raus. Das gibt's also auch schon, Xbox ja sowieso schon. Also mittlerweile multiplattformmäßig überall verfügbar. Es gibt jetzt keine Entschuldigung mehr, nicht Thimbleweed Park zu spielen.
Bald, noch nicht.
Bald, naja, aber wie gesagt, wenn die Sendung raus ist, dann ist die iPhone-Version.
Wir wissen doch, wie die Leute Podcast hören. Wahrscheinlich hört ihr das eh alle erst im November.
Was? Also ich höre das immer sofort. Egal. Ich muss aber sagen, wenn du die leichte Version nochmal spielst oder spielen solltest, da ist die Geschichte ein Tickchen anders. Also so für zwischendurch lohnt sich das halt schon, finde ich. Weil du viele Dinge halt doch anders lösen musst als in dieser schweren Variante. Was halt blöd ist, wenn man das vorher schon mal in schwer gemacht hat, weil in einfach gemacht hat und dann in schwer reingeht, weil das ist eigentlich ja dann nicht so einfach.
Aber was macht dir dich glauben, dass es andersrum sich besser anfühlen wird?
Ich kann mich noch an Monkey Island 2 erinnern, da habe ich das war eins meiner ersten PC-Spiele, ja, ich bin ein bisschen jünger als ihr, musste ich jetzt mal raushauen.
Wie süß.
Und da hatte ich das damals in schwer gespielt und irgendwann, als ich das mit schwer durch hatte, dann in einfach. Und das ist, glaube ich, angenehmer als jetzt die Situation, in der ich mich jetzt befinde, wo ich jetzt das Einfache zuerst gespielt habe und dann in das Schwere reingehe. Weil ich viele Dinge auch gar nicht mehr bedacht habe, was fehlen könnte dazwischen. Also da hast du plötzlich die 3, 4 Sachen, die hast du dann. Also die musst du dir noch mal holen. Und das macht das Spielerlebnis ein bisschen anders, finde ich. Also so für zwischendurch ist das, glaube ich, ganz angenehm, wenn du dann halt nicht so viel Zeit hast, aber das Spiel dann noch mal durchspielen möchtest, einfach nur um dieses Erlebnis von diesem Spiel wieder mitzubekommen, was ich halt zum Beispiel ganz gerne mit Monkey Island mache, also so der erste oder zweite Teil auf dem iPad oder so in der Vintage oder in der neuen Variante. Ja, das ist schon ganz cool als Unterhaltung.
Okay. Ja, muss ich mal schauen. Also fürs iPad werde ich es mir sicher jetzt noch holen.
Ist das bei dem Kickstarter dabei gewesen?
Nee, das muss ich jetzt dann extra kaufen. Für Kickstarter war nur Linux, Mac und Windows.
Ah, schon teuer, ne? Also ich meine, für iOS ist das schon teures Produkt für 20 Euro. Also
ich weiß nicht, sind die 20 Euro, die ich vorhin vorgelesen habe, waren für ein Mac? Also hast du es jetzt vor der Nase? Kann man es schon sehen, was es kosten wird?
Nee, ich dachte jetzt.
Also ich bin nicht sicher, ob sie da auch die 20 Euro aufrufen.
Das würde ich schon heftig finden. Also die Monkey Island Titel, ich glaube, da habe ich nur 5 bezahlt. Oh, das ist schon länger her.
Oder sowas, ja.
Hätte ich ja, irgendwie so um den Dreh. Und
wir werden sehen, was sie dann schlussendlich dafür haben wollen. Da kann ich vielleicht gleich mit dem nächsten Thema noch anschließen. Als mir dann klar wurde, dass ich bald dieses Adventure durchhaben würde und jetzt gerade so ein bisschen auf diesem Adventure-Trip drauf bin, ist mir dann die Remastered Edition von Full Throttle über den Weg gelaufen. Ein Tim Schäfer Spiel, auch von Double Fine jetzt neu gemacht worden. Der hat ja damals auch relativ viele Spiele aus dieser LucasArts Reihe mitverantwortet und tut das eben heute ein Stück weit auch noch über solche Re-Releases. Full Throttle habe ich damals am PC, als es rauskam, auch gespielt. Aber ich habe jetzt beim Spielen gemerkt, dass ich es wohl nie durch oder zu Ende gespielt habe. Ich hatte auch nur ganz bruchstückhafte Erinnerungen an dieses Spiel.
Ich kann mich damals nicht mehr erinnern, das in irgendeiner Veröffentlichung oder sonst irgendwas gelesen zu haben.
Echt nicht? Hast du dir mal jetzt einen Screenshot oder sowas ergoogelt? Hast du mal ein Bild davon vor Augen?
Ich mach das, ich rede gleich dann weiter.
Es geht um eine Motorradgang und wir spielen den Anführer dieser Motorradgang, die denen fehlt ein bisschen die Kohle und dann kriegen sie ein Angebot, das sie aber ablehnen müssen aus Motorradgang-ethischen Gründen und dann relativ schnell wird er hintergangen, Anführer der Gang und hat dann ja verschiedene Fraktionen gegen sich und muss halt irgendwie mit seinem völlig überdreht getunten Chopper-Bike da umher cruisen in der Gegend und muss es wieder repariert kriegen, weil es dann erstmal kaputt geht und muss dann die bösen Gangster, die Leute, die da dieses unmoralische Angebot unterbreitet haben und dann möglicherweise seine Gang gegen ihn aufgebracht haben oder nicht oder was auch immer, muss er dann irgendwie dieses Rätsel alles lösen und das alles so wieder in die Bahnen lenken. Das Ganze lebt ein Stück weit von der Sprachausgabe und dass unser Held mit so einer tiefbassig sonoren Stimme, das Ganze so sehr whisky-schwere Stimme, moderiert er das so vor sich hin und erzählt immer, was er eben sieht oder was er macht und so. Spielt sich alles ein bisschen anders als jetzt Thimbleweed Park zum Beispiel oder als diese klassischen Adventure mit diesem Verben-Interface, sondern hier ist es mehr so ein ich weiß nicht, wie man dieses Interface dann nennt, aber du hast nicht so viele Optionen, dass du jetzt irgendwie immer gehe zu und benutze mit und so. Also du kannst natürlich schon deine Inventargegenstände mit anderen Inventargegenständen kombinieren oder mit den Dingen in der Welt, aber es gibt kein so ein Verben-Interface und man hat das Gefühl, das sucht sich schon immer irgendwie das, was es jetzt Schlaues machen könnte und das macht es ein Stück weit einfacher. Aber die Geschichte, die erzählt wird, ist so ganz nett und es kommt so ein bisschen von diesem alten Adventure-Flair schon auf.
Ich habe mir mal das Bild mal, also vom Redesign mal aufgerufen und das erinnert mich total an dieses Baphomets Fluch, was ich mal irgendwann kostenlos von Apple geschenkt gekriegt habe zu dieser Weihnachtsaktion damals.
Und, oh ja, habe ich auch geschenkt bekommen, ja.
Das war ja dann auch so ähnlich. Also da hattest du ja den Mauszeiger oder was auch immer, was du angeklickt hast, da hattest du dann halt so eine Option, was du damit machen konntest. Und ja, weiß nicht, also die Vintage-Sachen sehen irgendwie angenehmer aus, finde ich.
So dieses, bitte, was?
Diese alten Varianten, diese Pixeligen, die sehen irgendwie angenehmer vom Design aus. Dieses neue Glatte, das wirkt ein bisschen ja, überpoliert. Ja, sehr, sehr glatt und irgendwie langweilig. Also diese Pixel, das hat, finde ich, auch so dieses Flair von diesem Spiel hervorgehoben. Also wenn ich das jetzt vergleiche, ich habe jetzt mal gegoogelt und mir das mal angeguckt, das ist wirklich so ein bisschen zu glatt poliert. Aber das,
also es ist mir jetzt während des Spielens nicht negativ aufgefallen. Es wirkt immer noch alt genug, wenn man es anschaut. weil es halt überhaupt nicht, also diese ganzen Animationen, wenn dieses Motorrad fährt und so, dann siehst du halt schon, dass da einfach nur Sprites hin und her geschoben werden, die perspektivisch komplett falsch sind und das, ja, und einfach nur Sprites sind, die wo halt noch irgendwie das Vorderrad nochmal ein separater Sprite ist, damit es so ein bisschen hin und her federn kann, aber ansonsten ist das halt alles nicht, also es ist keine 3D-Engine dahinter oder sowas, das sieht schon einfach altbacken genug aus, auch wenn es jetzt ein bisschen High-Res mehr ist, aber das ist ja auch nicht so richtig, sagen wir mal, das, was dieses Spiel ausmacht, sondern so ein bisschen dieses Flair von, ich bin jetzt mal hier der Chef einer Motorradgang, aber leider ist sie dann auch schon nach zwei Szenen, bin ich dann nur noch alleine mit meinem Motorrad unterwegs und dann ist das alles gar nicht mehr so cool.
Oh Mann.
Ja.
Ich habe jetzt nochmal Bilder geguckt. Ich kann mich echt gar nicht erinnern.
Okay.
Ich auch nicht. Also ich habe das noch nie gehört.
Ehrlich. Also ich habe ja, das muss ja auch zu einer Zeit rausgekommen sein, irgendwie so, als wir PC gespielt haben, irgendwie Mitte 90er 95. Oder sowas.
Ja, 95
steht ja.
Ja, da habe ich auch so Sachen wie PC Games und so gelesen, aber ich kann mich echt.
Also da muss es wirklich enorm an dir vorbeigegangen sein, weil es, ja, es war ein LucasArts Adventure, also es ist sicherlich nicht irgendwie unter ferner Liefen erschienen.
Ja, nee, habe ich irgendwie nicht aufgepasst. Boah, Full Throttle. Gibt's genau, jetzt
Vollgas.
Weißt du, was es kostet?
Du kannst Fragen stellen, 6 Euro oder sowas. Mhm. Grob geschätzt, jetzt kann ich nicht mehr 100% beantworten. Habe ich schon vor 4-5 Wochen gekauft, bin jetzt aber erst dazu gekommen, es mal anzuspielen.
Und lohnt sich.
Ja, also wenn man so ein bisschen in dieser alten Nostalgie von Click and Point and Click Adventures oder halt generell diesen alten Adventures so ein bisschen noch weiter rumschwelgen möchte, dann definitiv, ja. Es ist nicht so gut wie Monkey Island, das wäre jetzt zu hoch gegriffen. Es ist auch nicht so gut wie die alten Indie-Teile, aber ja, es gehört halt irgendwie in diese Reihe so ein bisschen rein. Von diesen LucasArts Adventures, von den echten, gibt's ja auch nicht so wahnsinnig viele. Also, wenn man die komplett haben will, dann muss man es schon spielen.
Ja, in diesen Kanon, wie wir ja sagen.
Richtig.
Ja, ja.
Bei 4players.de steht circa 15 Euro.
What? Sprachen
Deutsch, Englisch und Französisch.
Ach, hey. Gut, wir können das jetzt mal nebenher rausgoogeln. Währenddessen Chris, jetzt können wir darüber reden. Warum bist du super hier? Der Robert
kriegt
das noch alles raus.
ja, ich weiß nicht. Also wir machen nebenbei auch noch mal einen ganz neuen Podcast zusammen. Und zwar den Breaking the Bubble Podcast.
Genau.
Und ja, was machen wir denn da genau? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist schon so lange her.
Wir haben gestern aufgenommen. vorgelegt.
Sag ja, das ist so lange her.
Du hast den ganzen Tag heute geschnitten. Genau. Also es,
nicht den ganzen Tag.
Wir beide oder wir drei haben uns ja kennengelernt auf dem Frankfurter Podcaster-Treffen, den Pod-Applern. Und ich war ja ein, zwei, dreimal bei dir in der Sendung schon zu Besuch zum Thema Tanzen und Sex and City ausgiebig.
Und
war nicht noch ein Thema, wo wir uns mal?
Ich bin der Meinung, wir hatten noch ein anderes Thema, aber ja,
egal.
Nagel mich jetzt nicht drauf fest.
Genau. Und jedenfalls haben wir dann festgestellt, Mensch, wir beide, wie sagt man, haben halt so unterschiedliche Interessen und so unterschiedliche Sachen, für die wir uns begeistern. Sei es, als wir gegenseitig durch die Podcast-Listen durchgegangen sind, da sind wir eigentlich auf das darauf gekommen, Mensch, es wäre eigentlich voll cool, wenn wir einfach uns gegenseitig mal neue Podcasts vorstellen, neue Themen vorstellen, so ist das, dann haben wir das dann ein bisschen erweitert. Und das könnte man ja eigentlich auch aufnehmen. Also wir zwingen in Anführungsstrichen den anderen dazu, irgendwas Neues auszuprobieren, einen neuen Podcast zu hören oder mal gucken, wie das jetzt weitergeht. Und sprechen dann einfach in einer Sendung darüber und die läuft bei dir auf dem Mumpitz und Glitzer Stream.
Genau. Ja. Und das Ganze ist, wie du schon gesagt hast, angefangen mit so einer Richtung von wegen, ja, wir empfehlen uns jetzt mal Podcasts und gucken mal, ob der andere das dann auch ganz gut findet und eventuell auch dabei bleibt. Und das verfolgen wir dann ja auch pro Sendung, jede Sendung dann nochmal, haben dann irgendwie so ein Recap und fragen dann nochmal nach, ja, hörst du das denn noch oder hörst du es nicht mehr? Oder machst du dies oder machst du das nicht? Und erweitert wollen wir das halt auch nochmal so fortführen, dass wir vielleicht auch noch irgendwie, keine Ahnung, noch zusammen irgendwo hingehen und uns mal was anderes angucken und schauen, ob die andere Person das dann auch noch gut findet, obwohl die Person nie darauf gekommen ist, sich sowas mal anzuschauen oder mal sowas mitzumachen. Das
genau.
Kann vielleicht ganz lustig sein.
Ja, genau.
Truth halt, or Dare als Podcast.
Ja, nur nicht ganz so böse, glaube ich.
Ja. Ja, aber es steht irgendwie noch aus, dass ich irgendwann mit zu dir zu so einer Dragshow komme. Das kann ich auf jeden Fall. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Mhm. Deswegen ist es halt nicht so dare, weil.
Ich wollte gerade sagen, das ist nicht das Konzept. Du sollst auch was machen, wo du nicht freiwillig.
Nee, also ich wüsste halt nicht, wie ich da hingehen könnte. Oder Bob, würdest du mit mir zu einer Dragshow gehen?
Überleg. Ich weiß nicht. Wahrscheinlich nicht so wirklich jetzt. Wäre jetzt nicht der erste
Chris,
Weg.
Aber wenn der Chris uns mitnimmt?
Ja, dann wahrscheinlich schon.
Siehst du?
Das sind immer diese Gelegenheiten, die man braucht dann irgendwie auch.
Also, genau. Ja. Ja. Und im Gegenzug werde ich den Chris wahrscheinlich Ende des Jahres mal zum Tanzturnier mitschleppen.
Genau. Ich bin großer Fan von Formationstanz.
Du hast noch nie gesehen, du hast keine Ahnung, was das ist.
Nee, ich habe die YouTube-Videos gesehen. Wir haben ja damals darüber gesprochen, beziehungsweise ich habe dir und Nils dabei zugehört in unserem Podcast, wie ihr euch da gegenseitig hochgenördet habt.
Die war sehr unterhaltsam.
Ja, das fand ich auch, also zuzuhören.
Genau, und unser Ziel ist halt einfach eben diese Filterblase, in der man sich selber immer befindet, irgendwie zu brechen und einfach Input von außen zu bekommen, beziehungsweise dem anderen dann entsprechend Input von außen zu geben, dass der mal andere Podcasts hört, so fängt es jetzt an. Die ersten zwei Sendungen sind halt dann doch mehr über Podcasts, aber dann auch eben andere Sachen erlebt. Und wir werden auch sicherlich noch weiter über Podcasts reden, weil das ist ja doch schon ein zentrales Thema. Und mal gucken, wo es uns noch überall hinführt.
Ja, ich bin auch gespannt. Und vor allem die Podcast-Thematik, es ist wirklich erstaunlich, wie viele Podcasts du hörst, die ich im Leben teilweise gar nicht angehört hätte, weil ich die super anstrengend finde.
Und jetzt habe ich es geschafft, dass der Chris vielleicht doch noch mal einen Gimlet-Podcast hört. Ich bin ja ein großer Gimlet-Podcast-Fan, nicht nur wegen des Namens. Und
Ja, ist tatsächlich der Fall, dass ich mir jetzt wahrscheinlich für morgen dann einen Podcast da rausgesucht habe, den du dann auch empfohlen hattest und mir den auch wieder anhören möchte. Also wirklich freiwillig teilweise.
Ach, genau. Da müsst ihr noch die nächste Sendung hören. Die ist noch nicht erschienen. Die erste Sendung ist raus, die Nullnummer, wo wir eben das, was wir jetzt gerade in Kürze wiedergegeben haben, etwas länger und uns auch noch ein bisschen intensiver darüber unterhalten. Und wann kommt die erste Folge? Also die erste reguläre?
Die erste Folge sollte, ich guck mal kurz mal in den Kalender. Wir haben jetzt gerade September, ne? Gut, die sollte Anfang Oktober Ende September würde sie rauskommen. Am 27. September kommt sie raus.
Sehr gut.
Ja. Dann. Und gibt es einen eigenen Feed oder muss man das ganze Moped und Glitzer-Universum abonnieren oder kann man die einzeln bei dir? Gibt es da einzelne Feeds?
Momentan gibt es noch nicht mehr einzeln. Also müssen mal gucken, ob ich von diesen Einzelfeeds rauskomme, weil das organisatorisch eine absolute Katastrophe mit Podlove ist. Und dadurch, dass ja auch alles HTTPS sein muss und ich mehrere Feeds habe, die ich bespiele, bin ich jetzt auch schon am Ende meines Kontingents angelangt. Und das wird lustig. Ich muss mal gucken, was ich da eventuell ummodellieren möchte oder ob ich jetzt wirklich nur noch auf einen Feed gehe, weil das organisatorisch wirklich schlimm ist. Und ich bespiele ja dann fast drei Feeds, also jedes Mal also den Hauptfeed, den Feed von der Episode dann, also dann jetzt Breaking the Bubble, und dann habe ich ja auch noch mal einen Feed auf Patreon, den ich dann halt auch noch mal zusätzlich bespiele, der natürlich am einfachsten irgendwie ist. Aber ja, das ist sehr, sehr viel Aufwand neben dem Schneiden und etc.
Und wenn man eine richtig gut produzierte Sendung hören will, ohne Äs und Ös, der hört beim Chris rein.
Ja.
Bei uns ist alles drin. Wir schneiden vorne weg, hinten weg und zwischen, wenn eine Störung ist, dann schneiden wir weg. Aber sonst ist alles echt so aufgenommen, kann man auch live oftmals sonntagsabends in echt hören.
Genau, so wie jetzt. Und ich habe schon jetzt Panik davor, die Sendung zu hören mit meinen ganzen Pausen und die Sachen, die ich normalerweise rausschneide aus dem Podcast. Naja.
Okay. Ja, ja, liebe Mumpitz und Glitzerhörer, so hört sich der Chris in echt an.
Ja, das ist nicht gut.
Gut. Okay, also, Hörempfehlung an der Stelle, wenn ihr den beiden noch ein bisschen dabei zuhören wollt, wie sie sich gegenseitig durch die Bubble durchschubsen.
Genau.
Dann bitte da reinhören. Und jetzt wollte der Stefan doch noch politisch werden.
Ich möchte nur ganz kurz politisch werden. Ich möchte einfach unsere Hörer, die die Sendung jetzt in der Woche vor der Wahl hören, bitten, geht bitte unbedingt wählen. Wählt eine demokratische Partei. Ich möchte da jetzt auch keine weiteren Wahlempfehlungen geben, aber ich finde es so unglaublich wichtig, dass jeder von seinem Wahlrecht Gebrauch macht und am Sonntag zur Wahl geht oder eventuell vorher schon per Briefwahl alles abgestimmt hat und dann ist ja eh alles gut. Aber ich finde es unglaublich wichtig jetzt gerade in den Zeiten im Moment, dass man eben doch dazu steht, dass man in einer Demokratie ist und auch gerne in dieser Demokratie lebt und nicht andere für einen entscheiden lässt, sondern selber jeder für sich sein Kreuz macht. Das ist eigentlich alles, was ich sagen wollte. Geht wählen.
Ja, mich vorbehaltlos anschließen.
Dito, ich würde da auch noch was ergänzen wollen, wenn bitte. Ich darf.
Klar. Jetzt wird's politisch.
Nee, es gibt bei Jung und Naiv gab's letztens auch noch mal eine Extra-Show, ich glaube, als Unterfeed in den Aufwachen-Podcast, wo sich dann halt Thilo Jung und irgendwelche anderen Menschen, weißen, älteren Herrschaften, zusammengesetzt hat mit Wählern und Nicht-Wählern und sich auch noch Politiker eingeladen haben. Das sollte man sich mal anhören, wenn man noch ein bisschen unentschlossen ist, ob man zur Wahl geht oder nicht. Denn da werden dann halt so kritische Stimmen erwähnt, ja, die dann halt irgendwie meinen, das bringt ja auch alles nichts zu wählen und warum es denn nichts bringen soll. Und das fand ich sehr interessant und ja. Und noch eine Frage in die Runde. Wisst ihr schon, was ihr wählt? Also jetzt nicht konkret was, sondern wisst ihr überhaupt, was ihr wählt? Ich bin total ratlos, auch nach diesen ganzen komischen Wahlgeneratoren. Da habe ich keine Ahnung.
Wahlgeneratoren sehe ich sowieso so ein bisschen mit, also zum einen finde ich die schon hilfreich, wenn man komplett orientierungslos ist. Allerdings finde ich diese ganzen Frage- und Antwortspielchen immer so ein bisschen begrenzt, weil oftmals werden da so Thesen in den Raum gehauen und es wird dann keinerlei Hintergrund dazu gegeben und manche von diesen Thesen sozusagen richtig zu bewerten, braucht man halt sehr viel mehr Hintergrundinformationen, um sich da eine fundierte Meinung zu bilden. Und wenn man die halt nicht hat, wenn man jetzt irgendwie so vollkommen, ich stelle mir da immer so uninformierte generische Person vor, die da so reinstolpert und sagt, ich muss hier mal eben schnell rauskriegen, wen ich wählen soll, und dann irgendwie da so durchklickt, und dann denke ich mir immer so, oh Gott, da kann doch auch nur Ärger bei rauskommen, wenn man da jetzt so durchklickt und dann irgendwelche komplexen Themen auf zwei Sätze runtergebrochen und jetzt entscheide ich mal schnell, wie du das siehst, ja, nein, vielleicht, finde ich immer so ein bisschen anstrengend. Aber ja, ich weiß, wen ich wähle. Mal gucken. Es schwankt. Bei der Erststimme bin ich so ein bisschen am Überlegen. Aber da ist ja immer die Frage, ob man das strategisch macht oder nicht. Gut, kann man bei der Zweitstimme auch diskutieren. Aber gerade bei der Erststimme, finde ich, ist es sehr viel relevanter. Wenn du dahin gehst und wählst irgendeine Kleinpartei oder so, kannst die Stimme auch gerade bleiben lassen wahrscheinlich. Aber gut.
Ja, aber also trotzdem das Kreuz machen. Also bleiben lassen finde ich da irgendwie dann so undemokratisch. Und wir haben ja schon
natürlich
den einen, also wir alle, jeder hier in Deutschland hat ja irgendwie Vorteile dafür, dass wir wählen können. Dadurch, dass wir uns selber entscheiden können.
Ja, aber da gibt's auch einen Punkt, den der Thilo Jung mal angesprochen hat. Und zwar, seine Eltern sind ja in der DDR aufgewachsen und sein Vater war ja ein also Mensch, der sich immer davor gedrückt hat zu wählen oder wollte zumindest nicht wählen, weil er meinte, dass das sowieso eine Farce ist und ihn nichts bringt. Und dann kam um 18 Uhr. Genau, und um 18 Uhr kam dann halt die Polizei, hat ihn abgeholt und er musste dann wählen. Und seitdem er halt in Deutschland ist, in der Bundesrepublik Deutschland, hat er sich dann selbst gesagt, oder seine Eltern sagen sich dann halt, die möchten partout nicht wählen, weil sie halt das Recht dazu haben, zu sagen, ich möchte nicht wählen. Ja.
Ja, okay.
Kann man auch so sehen. Ich fand das interessant, diesen Blickwinkel, aber ich, seitdem ich angefangen habe zu wählen, und das war auch das Interessante daran, ich war vorher auch Nichtwähler und mein erstes Mal, wo ich angefangen habe zu wählen, war ich auch Wahlhelfer sogar.
Echt?
Ja, genau. Das war sehr lustig. Ich wurde da irgendwie mehr oder weniger dazu genötigt von einem Freund, der das Ganze mit organisiert hat und meinte so, ey, du musst unbedingt mit. Das ist total unterhaltsam. Außerdem, du musst wählen und und es gibt ganz viel Geld. Das waren so Aspekte, die dann entscheidend waren. Und seitdem wähle ich auch. Und meine erste Stimme ging tatsächlich damals, also kann ich mich noch erinnern, an die Piraten. Als sie ganz neu in Hamburg waren.
Oh ja.
Oder relativ neu.
Ja.
Das fand ich noch sehr lustig. Und seitdem mache ich das halt. Aber ich weiß es halt jedes Mal selber nicht, was ich denn jetzt wählen soll oder nicht. Und bin halt auch momentan immer noch so zwiegespalten. Auch nach diesen komischen Wahl-Swiper oder wie die auch alle heißen. Wo ich auch jedes Mal, wenn ich das lese, da habe ich immer im Hinterkopf, wer könnte das denn sein? Wer könnte das denn? Ah ja, okay, das ist ja die Partei. Okay, oh, na gut. Und am Ende kommt dann was raus, wo ich dann so hin und her gerissen bin und auch nicht weiß, ob das jetzt das Richtige ist oder nicht.
Naja. Ja gut, ich meine, ich glaube, man muss sich von diesem Gedanken freimachen, dass man die Partei finden wird, die einem einfach in jeder These genau das möchte, was man selber wollen würde. So genaue zugeschnittene Parteien, dazu sind wir halt alle zu individuell, die wirst du nicht finden.
Man muss halt eine eigene Partei aufmachen, aber die wählt dann wieder nur einer.
Dann haben wir 80 Millionen Parteien und jeder kriegt eine Stimme, ist halt großartig, aber
jeder wählt sich selber.
Ich glaube, davon muss man sich, das ist so eine Ernüchterung, die einen irgendwann mal beschleicht. Aber warte mal,
wenn ihr alle beide dann mich wählen würdet, dann wäre ich Kanzler, oder?
Ja.
Wenn es eine Drei-Personen-Regierung wäre, ja.
Ah, das wäre ganz gut. Ja, okay, weiter.
Ja, genau. Komisch. Bei mir kam auf jeden Fall bei einer Partei raus, dass da wirklich ganz, ganz viele Überschneidungen sind und ich fand das auch alles super und toll. Und dann habe ich gesehen, welche Partei es ist und dachte mir dann, okay, ich weiß nicht, ob ich die wählen möchte. Das ist jetzt nicht die AfD gewesen, das möchte ich vorweg sagen.
Ja, bei mir ist auch die Partei auf Platz 1 gelandet. Da kann man sich dann auch fragen, wie ist das passiert und möchte ich die wirklich wählen?
Aber was für Forderungen haben die denn da, dass du da unbedingt hingeswiped hast?
Nee, haben die das nicht so ein bisschen getrollt? Eben überall so, oh ja, nehmen wir mal gesunden Menschenverstand, vermuten das was.
Ja, so ich glaube, das haben sie ein Stück weit gemacht und viele von den Forderungen, die sie so wirklich in ihrem Parteiprogramm formuliert haben, die sind ja vollkommen absurd. Die laufen einfach teilweise diametral zu dem, was da überhaupt zur Abstimmung steht. Ja, also wenn die Frage ist irgendwie Flüchtlinge rein, Flüchtlinge raus, dann antwortet die Partei, wir brauchen Obergrenzen, Deutschland darf nicht mehr Flüchtlinge aufnehmen als das Mittelmeer. Und das ist halt, also das ist ja kein Standpunkt nicht, das ist einfach nur Satire. Und dann da weiß man dann auch nicht, wenn du jetzt irgendwas anklickst, wenn du jetzt anklickst, du willst die Flüchtlinge nicht, oder du klickst an, du willst sie haben, oder und du kannst, also was auch immer du anklickst, du kannst hinterher, wenn du die These von der Piratenpartei, von der Partei liest, dann weißt du auch nicht, auf welcher Seite würde ich das denn jetzt einsortieren, wenn ich der Typ wäre, der den Wahl-O-Mat machen müsste. Also dann stehen sie dann am Ende oben und ich sage, das heißt jetzt auch alles und nix. Also es ist irgendwie, genau. Ich glaube, die muss man da ein bisschen gesondert betrachten.
Ja, es ist halt irgendwie ein Satirewerkzeug.
Richtig. Wobei ich tatsächlich glaube, dass wir mit Serdar Somuncu als Kanzler und Sonneborn am Ende besser dran wären als mit der AfD, das ganz ohne Zweifel. Also,
ja, auf jeden Fall.
Und naja, es ist ja auch mehr so politische Kritik, die da ja ständig dann anführen. Da gab es auch diese Geschichte von wegen, dass man bestimmte Gelder, die man einnimmt als Spende, die kann man dann irgendwie absetzen und dann kann man sich damit als Partei irgendwie finanzieren. War irgendwie sowas in der Art. Und dann konntest du dann, glaube ich, auch der Partei 10 Euro schicken und dann hast du irgendwie die 10 Euro zurückgekriegt und das Geld, irgendwie sowas in der Art, haben die sich dann halt gut schreiben lassen können. Und das war irgendwie ganz absurd und war ja eigentlich nur als Protestaktion und als Hinweis gedacht, dass dieses Gesetz einfach total Banane ist und man das doch irgendwie ändern soll. Irgendwie so hatte ich das mitgekriegt. Und das hat die Partei ja häufiger gemacht mit so Aktionen. Und das fand ich schon nicht verkehrt. Aber ich weiß jetzt nicht, ob ich meine Stimme der Partei abgeben möchte, weil ich dann doch 2-3 Parteien habe, wo ich denke, ach, das könnte vielleicht das sein, aber ja, ich weiß nicht.
Ja, aber ich glaube, wenn man so weit ist, wie du da jetzt quasi deine Gedanken da schon drum gewickelt hast, dann ist man auch jetzt nicht Ziel unseres Aufrufs.
Ja, nee, natürlich. Du weißt, dass du wählen gehen wirst. Du wirst irgendwas Demokratisches wählen gehen.
Genau. Und ich kreuze an und nehme keine Sticker, um es drauf zu kleben, obwohl es schöner aussehen würde mit Glitzer und so.
Ja, das soll man nur machen, wenn man die AfD wählen möchte. Dann ist es unbedingt,
genau.
Dann ist es unbedingt wichtig, dass man unten den Wahlzettel unterschreibt, weil der sonst ja nicht gültig ist. Also es ist für die AfD-Wähler jetzt spezielle Ansage. Mhm. Unten rechts die Unterschrift auf den Zettel ist ganz wichtig.
Ihr könnt auch
das
oben
braucht
rechts,
ihr bei unseren Hörern egal, nicht zu machen, also ganz egal, wirklich. Das braucht ihr bei unseren Hörern, das funktioniert nicht. Da stehen die alle drüber. Alle.
Ja, gut, das
hoffen wir, dass du damit recht hast.
Ja.
Und legen dieses Thema damit, glaube ich, wieder zurück in die Schachtel.
Genau. Alle 4 Jahre sind wir einmal politisch. Nee. Ich weiß, vor 4 Jahren haben wir da nämlich auch drüber debattiert, ob man darüber reden möchte oder nicht. Unsere Hörer sind immerhin alle zur Wahl gegangen.
Ja, genau,
okay.
weil du das überwacht hast.
Genau. Zum Abschluss haben wir natürlich nochmal ein Thema, auch ein Grund, weswegen der Chris hier ist. Er ist nämlich der Erste auf Platz 1 in unserer Liste, also du und dein Mann, Platz 1 und 2 für die Gäste der 500 live am 18. November.
Fantastisch. Am 18. November, Sneakpot 500 live vor Publikum und mit Besäufnis danach.
Und davor auch, wer schon kann.
Ach so, genau.
Oh, wir müssen mal eine Karte machen.
Ja, langsam.
Das machen wir nie so früh.
Genau. Noch ist ja nicht mal Oktober, jetzt bleibt mal auf dem Teppich. Aber gut, die Anmeldefrist ist sozusagen offiziell eingeläutet. Die erste Anmeldung ist geschehen und weitere werden wahrscheinlich folgen. Und wenn ihr auch dabei sein wollt, dann schreibt eine Mail an. Weißt du die Adresse? Ich habe schon wieder alles vergessen.
info@sneakpot.de, die hast du eingerichtet.
Ach so, nee, ich dachte, wir hätten wieder eine spezielle ausgerufen irgendwie.
Nee.
500@sneakpot.de oder so.
Möchtest du
egal.
Da musst du du musst dir die Arbeit machen. Ich hätte jetzt gesagt, schreib halt an Info.
Ist
ihr könnt natürlich
egal.
Auch per iMessage, WhatsApp, E-Mail, persönlich, normaler Telefonanruf, wie ihr uns gerade zu fassen bekommt, uns gerne schreiben, wenn ihr zu 500 kommen wird, am 18. Oktober. Das hatten wir letzte Woche noch nicht
November.
Gesagt. 18. November natürlich. Der Plan ist, dass um 18 Uhr oder circa 18 Uhr Einlass ist. Also da geht es dann so langsam los mit den ersten Begrüßungsdrinks und so weiter. Und um 19 Uhr würden wir dann mit der Sendung starten. Der Plan ist nämlich, dass wir dann irgendwie so, naja, anderthalb, zwei Stunden Sendung machen. Vielleicht machen wir eine Pause in der Mitte oder so. Und danach können wir nämlich noch gemütlich alle ein bisschen zusammensitzen und vielleicht noch den einen oder anderen Cocktail trinken und ja, einfach noch ein bisschen mit unseren Hörern, also mit euch plaudern.
Autogrammstunde.
Oh nein, bitte nicht.
Genau. Ach, das wäre doch lustig.
Ich hab in meinem Leben schon mal Autogramme gegeben.
Du hast schon mal Autogramme gegeben?
Ja, habe ich doch hier in der Sendung auch erzählt.
Echt?
Ja.
Ich habe schon wieder vergessen. Wenn es versendet ist, vergesse ich das doch immer.
Ach so, ja, es war in Japan. Das gehört jetzt nicht in diese Show, das kann ich wann anders nochmal erzählen.
Ach, stimmt, stimmt. Du hast
es. Ein weirdes Gefühl, kann ich sagen.
Fame!
Aber da ist auch meine Bubble gebreakt worden. Oh Gott.
Sag den Satz nochmal neu, das ist ja fürchterlich.
Da bin ich aus meiner Filterblase gerissen worden.
Ah, danke.
Das ist schöner, oder?
Ja, besser.
Aber das habe ich damals auch, glaube ich, auch erzählt, als ich mit unserem dort örtlichen Kontakt in dieses Maid-Café gegangen bin, wo komische junge Damen dafür da sind, mit jungen Herren mit Kontaktschwierigkeiten zu reden. Und wir sind da rein gestolpert und haben.
Du hast ja kein Wort verstanden, oder?
Nö, natürlich nicht, aber es war egal. Und es war eine sehr bizarre Experience, da rein zu marschieren und das mal so mitzuerleben und Teil davon zu sein. In etwa so stelle ich mir das vor, wie wenn ich jetzt auf so eine Drag-Show gehen würde, ohne dass jemand dabei ist, der sagt, hier, pass mal auf, so läuft das ab, hier machst du ja, dann guckst du da und jetzt passiert das und das. Sondern einfach so. Ich verstehe nichts, Hilfe, was passiert hier? Also, wer sind diese Leute? So ungefähr ging mir das da und deshalb finde ich das ein spannendes Konzept, was ihr euch da ausgedacht habt.
Ja, wir werden sehen. Das wird lustig. Also Bob, du kannst ja gerne mitkommen. Also das ist bestimmt sehr lustig auch für dich.
Ich sag dir Bescheid, wenn es stattfindet. Das wird super.
Ja.
Ja, ich werde mal schauen.
Wir müssen ja nicht in Drag kommen.
Das ist schon mal gut.
Auch weil wenn du gerne würdest, ich weiß.
Also einmal. Letztens klang das so ein bisschen anders. Also da warst du doch, Stefan, derjenige, der meinte so, ach, ich würde da auch in Drag hinkommen. Ja. Ja, das können wir mal
vielleicht nicht beim ersten Mal.
Stimmt, lustig.
Gut. Also, dann machen wir einen Deckel auf diese Sendung drauf. Es freut mich, dass du zu Gast warst, Chris.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Thanks for having me.
Oh ja, genau. Irgendeiner musste das ja irgendwann mal in dieser Sendung sagen.
Ich habe das noch nie gesagt. Ich wollte es also auch mal sagen.
Ja, ist vollkommen in Ordnung. Und jetzt fällt mir die Aufgabe zu, das hier wieder abzumoderieren.
Macht ja sonst keiner.
Nee, sonst macht das keiner. Im Chat wird hier noch irgendwas über Piraten und SPD. Ich lese das jetzt nicht alles. Ihr geht alle zur Wahl und wenn ihr damit fertig seid oder vorher, schreibt ihr auf sneakpot.de noch Kommentare zu dieser Sendung. Das war die 506. Folge des Sneakpods, eine unfassbare Zahl immer noch. Und nächste Woche könnt ihr dann wieder einschalten zur 507. Und wir danken fürs Zuhören. Vielen Dank, Chris, und tschüss.
Tschüss.